Alle Menschen unserer Region finden Frieden mit Gott, werden Jesus ähnlicher und bewirken positive Veränderungen in der ganzen Welt. So haben wir die Vision, unseren Wunsch, unseren Auftrag formuliert. Und wir schauen uns heute den zweiten Teil an, werden Jesus ähnlicher? Und es gibt da viele Bibeltexte, die uns da geprägt haben für diesen Satz. Zum Beispiel Römer 8, 29 bis 30, 2. Korinther 3, 18, Galater 4, 19 oder auch Epheser 4, 11 bis 16. Und mir wurde heute der Text zugeteilt, Epheser 4, 11 bis 16. Und so möchten wir den gemeinsam betrachten und ich lade alle ein, die eine Bibel dabei haben, die jetzt nach vorne zu nehmen, sie selbst aufzuschlagen, mitzulesen, mitzustudieren, mitzudenken, was da steht in diesem Text in Epheser 4, Vers 11 bis 16. Da steht, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Dieser Text ist unglaublich gehaltvoll. Ich halte diesen Text für einen der allerwichtigsten Texte zum Gemeindebau. Für mich persönlich ist sogar der allerwichtigste Bibeltext zum Thema Gemeindebau. Und wir können jetzt nicht jede einzelne Aussage da im Detail anschauen, auseinandernehmen, auslegen und anwenden. Ich konzentriere mich heute in dieser Predigt auf die Aussagen, wo es ums Wachstum geht, ums geistliche Wachstum. Denn Gott will, dass wir wachsen, das wird deutlich in diesem Text. Dass Gott will, dass Wachstum geschieht, das sehen wir nicht nur in der Bibel, das sehen wir ja überhaupt in der ganzen Schöpfung. Alles, was lebt, wächst. Oder aus einem Sämling wird ein großer Baum, manchmal bis zu über 100 Meter hoch. Und selbst wenn dieser Baum den vollen Wuchs erreicht hat, dann wächst er immer noch. Es gibt Zweige, es gibt Blätter, je nachdem auch Früchte. Was lebt, wächst. Paulus schreibt hier in diesem Text, das Ziel ist, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien. Gott will, dass wir wachsen. Und das hat Paulus auch geschrieben in Römer 8, Vers 29. Da schreibt Paulus, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wozu hat Gott uns geschaffen? Es gibt viele Antworten, aber eine Antwort, eine korrekte Antwort auf diese Frage ist, Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir seinem Sohn gleich sind. Ich habe ja auch einen Sohn. Also zwei, aber vor allem beim einen wird mir immer wieder gesagt, du, der Sohn da, du, der gleicht dir ein bisschen. Also ich bin ja froh, dass ihr mir das nicht jeden Sonntag sagt. Aber wenn ich auswärts predige, also immer, wenn ich Ben mitnehme, Ja, du täglichter schon, habe ich noch nie gehört. Ja, wie der Vater, so der Sohn. Tatsächlich vom Aussehen her, aber auch Charaktereigenschaften. Es gibt da gewisse Dinge, die sind sehr ähnlich. Ja, genau, hallo Ben. Seht mich gerade und winkt. Jetzt kannst du aber in Kids treffen. Gut. Wie der Vater, so der Sohn. Ich habe es mit ihm abgesprochen, auch das Foto abgeklärt, ob ich das so zeigen darf. Wie der Vater, so der Sohn, biologische Abstammung, oder? Da sieht man, irgendwie wird der Vater wie der Sohn, und das gilt auch für die geistliche Abstammung, oder soll so gelten, dass wir Jesus ähnlich sind, dass wir dem Vater ähnlich werden. Ich möchte auch kurz durch die Heilsgeschichte gehen. Es beginnt ja alles mit der Schöpfung, und als Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat, da hat er gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also Gott schuf den Menschen schon ganz am Anfang, dass er Gott gleich ist. Man hat da viel darüber nachgedacht, was bedeutet das, ein Bild. Mir gefällt die Auslegung, wo man wie an eine lebendige Statue denkt. Die Herrscher früher, die hatten ja so Statuen aufgerichtet, so. Dann gingen sie außer Landes, um zu kriegen. Und damit die Menschen zu Hause nicht vergaßen, wer der wahre König noch ist, haben sie eine Statue von sich aufgerichtet. Und so können wir uns das vorstellen bei der Schöpfung. Gott schafft den Menschen, er stellt ihn in seine Schöpfung hinein, damit alle erkennen können, wer der wahre König und Herrscher ist. Gott selbst. Und immer wenn die Schöpfung den Menschen anschaut, sieht man, aha, Gott ist eigentlich der König des Universums. Leider kam dann der Sündenfall und wir Menschen haben uns entschieden, uns von Gott zu trennen, von Gott zu entfernen. Und die Konsequenz war dann auch eine Entstelltheit unseres Ebenbildlichseins. Also wir Menschen sind heute immer noch Ebenbilder Gottes. Darum auch die Menschenrechte machen durchaus Sinn. Aber wir sind entstellt, entstellte Ebenbilder Gottes. Von Natur aus repräsentieren wir Gott nur noch stark entstellt. Und dann kam Jesus. Und Jesus war das perfekte Ebenbild Gottes. Im Kolosserbrief heißt sogar, in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Jesus, er war das perfekte Bild Gottes, er war Gott selbst, klar. Aber er hat in dieser Welt als Mensch so gelebt, wie wir eigentlich leben müssten. Wie sich's Gott vorgestellt hat, dass wir leben als Menschen. Und so lebte Jesus perfekt, sündlos, heilig. Und dann starb Jesus am Kreuz. Und in diesem Moment nahm Jesus die Strafe auf sich, die wir verdienen würden, dass wir leben, dass wir Gottes Ebenbild, dass wir Gott nicht mehr repräsentieren in dieser Welt, mit unseren Taten, mit unserem Denken, all unserem Sein. So starb Jesus, dann auferstanden vom Tod, hat den Tod besiegt, die Sünde besiegt. Und jetzt, wenn wir erkennen, wow, Jesus, er hat das für mich getan, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, ihn als unseren Herrn aufnehmen, dann sagt die Bibel, dann gibt uns Gott die Gerechtigkeit von Jesus. Und wir werden ein Kind Gottes, Jesus wird unser ältester Bruder. Und jetzt sollen wir leben, was wir schon sind, nämlich gerecht und heilig. Und wir sollen immer mehr in das hineinwachsen, was wir vor Gott schon sind. Jesus ähnlicher werden. Und dann kommt die Ewigkeit, also das ist die Erlösung, die Jesus da schafft für uns. Und dann kommt die Ewigkeit und da werden wir dann vollendet sein. So wie es Gott sich vorgestellt hat, in alle Ewigkeit. Paulus schreibt also in Römer 8, 28, 29, denen, die Gott lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das Gute ist, wenn man 29 dazu nimmt, das Gute ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Also alles, was ein Gläubiger in dieser Welt erlebt, wirkt dazu bei, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir letztendlich in der Ewigkeit verherrlicht werden. Das ist unsere Bestimmung. Und jetzt wollen wir uns genauer anschauen, was denn Paulus an die Epheser schreibt, um welche Veränderung es geht. Das Erste, was Paulus hier schreibt, ist, dass wir verändert werden sollen zum Werk des Dienstes. Gott hat der Gemeinde Leiter gegeben, es stehen da Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich gehe nicht im Detail darauf ein, auf all diese Diskussionen um diesen vierfältigen, fünffältigen, was für fältigen Dienst. Ich mache es kurz für uns, so wie ich es verstehe, sind das Geschenke Gottes an die Gemeinde. Gott hat sie gegeben, Leiter, sage ich mal, die Aufgabe haben, den Leib Christi, die Gemeinde zu die Heiligen zuzurüsten, damit der Leib Christi erbaut wird. Also diese Leiter haben die Aufgabe, die ganze Gemeinde, jedes einzelne Glied auszurüsten, zuzurüsten. Es ist also nicht so, dass wir hier in der Gemeinde einen Evangelisten haben und der evangelisiert und die anderen schauen zu. Sondern der Evangelist hat die Aufgabe, die Gemeinde zuzurüsten, damit jeder Einzelne evangelisieren kann. Oder wir haben hier nicht einen Hirten in der Gemeinde, der die Aufgabe macht eines Hirtens und die anderen schauen zu und sagen, komm auch mal zu mir. Sondern wir haben Hirten, die die Aufgabe haben, die Gemeinde zuzurüsten, damit jeder Einzelne den Hirtendienst tun kann. Und so weiter. Gott gibt also der Gemeinde diese Leiter, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Jemand sagte mal, es gibt keine Gabe ohne Aufgabe. Dieser Satz gefällt mir. Gott hat uns, jedem Einzelnen, Gaben gegeben. Und ich sehe hier ganz viele begabte Menschen. Und wenn er dich begabt hat, dann möchte er dir auch einen Platz zuweisen. In Vers 16 steht hier, nährt mit der Kraft oder in der älteren Luther-Übersetzung nach seiner Kraft oder in der neuen Genfer Übersetzung wird dieser Teilsatz übersetzt mit entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Jesus, er ist das Haupt, der Kopf. Und mir gefällt das noch, Haupt. Haupt von lateinisch kaputt. Lateinisch kaputt heißt Haupt, Kopf. Und das Wort kaputt hat dann eine Entwicklung erlebt in der deutschen Sprache zum Wort Chef. Chef kommt von kaputt, von Haupt. Und darum gefällt es mir so, Jesus ist der Chef der Gemeinde. Er sagt, du da, mach das und so. Der Kopf ist im Himmel, wir die Glieder sind hier auf der Erde. Aber Jesus weist den Platz zu, sagt, wo du dein Werk tun sollst. Und die Frage ist, hast du deinen Platz gefunden? Die Leiter sollen dann dich zurüsten, dass du deinen Platz, den du von Jesus zugewiesen hast, auch gut ausfüllen kannst. Aber Jesus weist dir den Platz zu. Hast du den Platz gefunden, wo du Gott dienen kannst? Bist du mit uns auf dem Spielfeld? Auf dem Spielfeld werden Tore geschossen. Bist du mit uns auf dem Spielfeld? Ich habe letzten Sonntag gesagt, was so Tore sind fürs Himmelreich, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn es zum Glauben kommt. Ich ergänze heute, es ist auch ein Tor fürs Himmelreich, wenn ein Mensch einen geistlichen Wachstumsschritt tut. Ein Mensch geistlich wächst. Bist du auf dem Spielfeld, wo geistliche Wachstumsschritte geschehen? Wo setzt du dich ein, dass Menschen geistlich wachsen? Bist du auf dem Spielfeld oder auf der Tribüne? Oder wer mich kennt, weiß, das muss ich immer wieder gestehen, ich bin auch ab und zu an einem Sonntagnachmittag mit meiner Familie im Stadion, im Brücklifeld. Ich finde das noch herzig dort. Aber manchmal stört es mich also schon, das gebe ich offen zu, wenn ich so höre, was die, so familiär, oder man hört, was die anderen schreien. Und ich denke, Mann, oh Mann, die wissen alles besser. Und manchmal kommt es mir in der Gemeinde auch so vor. Es gibt Glieder, die sind wie auf der Tribüne, die sitzen am Sonntag da. Komm, Pastor, füll mich. Und dann entscheide ich dann, ob es fein war oder nicht. Und dann sage ich dann beim Kirchenkaffee, heute war es nicht gut, heute war es besser. Und man beurteilt, ob es geschmeckt hat. Man kritisiert. Die auf der Tribüne wissen es immer besser. Wisst ihr, in der Gemeinde kann jeder mitspielen. In der Teenager- und Jugendarbeit habe ich ja viele Andachten gehalten früher. Und ich war da ganz nahe unterwegs mit jungen Menschen, die auch genau wussten, was ihnen in der Gemeinde nicht so gefällt. Und ich habe dann in den Andachten immer einen Satz gesagt. Ich habe gesagt, die konstruktivste Form der Kritik ist Mitarbeit. Du kannst es besser machen, jetzt schon und später ganz sicher. Du kannst es besser machen. Die konstruktivste Kritik ist Mitarbeit. Wisst ihr, in der Gemeinde kann jeder mitspielen. Und ich meine wirklich jeden. Auch diejenigen, die heute nicht mal da sein können, weil sie über den Livestream mit uns verbunden sind und gerne da wären, aber es geht nicht mehr. Auch jeder kann mitspielen. Gestern waren einzelne von uns in der Turnhalle. Sind da herumgerannt. Ben kam sehr fröhlich vom Programm nach Hause. Hat ihm sehr gefallen. Nicht alle haben die Kraft, in der Turnhalle herumzutollen. Aber es gibt auch andere, die haben am letzten Mittwochabend gebetet. Es waren sehr viele am Gebetsabend. Wir haben gebetet für die Andacht, für den Jungschau-Nachmittag. Andere haben unterstützt, vielleicht mit einer Ermutigung. Danke für mal, gut gemacht. Wieder andere finanzieren es, dass das möglich ist. Der Gemeinde kann jeder auf dem Spielfeld mitwirken. Und wer ist dann wichtiger? Derjenige, der das Tor schießt oder derjenige, der es vorbereitet? Eine gute Mannschaft weiß, das hört man immer wieder in den Interviews, nicht ich bin entscheidend, die Mannschaft. Genauso in der Gemeinde. Kürzlich sagte mir jemand in einer Gruppe, so in einer Sitzung, ich kenne keine Gemeinde, in der sich so viele Menschen einsetzen wie hier. Nun, ich kenne auch andere Gemeinden, die ganz toll sind, aber ich sage auch, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich so in unsere Gemeinde hineinschaue und dann manchmal studiere ich ja Zahlen und dann sehe ich, es sind über 200 verschiedene Menschen bei uns, die irgendwie mitarbeiten, mitwirken, mitbeten, mitspenden, einfach hier mit dabei sind. Das begeistert mich. Denn was passiert, wenn das getan wird? Oh, ich kann nochmal so. Dann wird der Leib Christi erbaut durch das Werk des Dienstes jedes Einzelnen. So wächst der Leib und er baut sich selbst in der Liebe, wenn jeder seinen Teil tut. Klar, wir wissen, Gott schenkt das Wachstum. Wir Menschen können ja nie etwas wachsen lassen. Wir können Wachstum nicht machen, wir können Wachstum nur entdecken, nicht erfinden. Und wir Menschen sind ganz gut darin zu entdecken, was wächst und wie man das noch optimieren kann. Und wenn ich in die Gemeinde hineinschaue, dann sehe ich, Gott schenkt Wachstum und seine Methode sind Menschen. Gott bewirkt Wachstum durch Menschen. Geistliche Wachstumsschritte geschehen durch jeden in der Gemeinde, der sich für Jesus einsetzt. Nicht nur durch die Pastoren, nicht nur durch die Ältesten. Jesus sagte mal, geht hin in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen das Evangelium, geht hin in die ganze Welt und macht alle Menschen zu, alle Völker zu Jüngern. Sagt er nicht, liebe Pastoren, geht in die ganze Welt, macht zu Jüngern. Liebe Missionare, geht in die ganze Welt. Nein, er sagt das zu jedem Nachfolger von ihm. Geistliche Wachstumsschritte geschehen, wenn Menschen sich Jesus zur Verfügung stellen. Das nennt man übrigens auch das allgemeine Priestertum. Das ist jeder die Aufgabe, diesen Dienst zu tun. Dann der zweite die zweite Wachstumsumgebung, wo Gott will, dass wir wachsen, ist in der Einheit des Glaubens. Sag mal, der erste Bereich, der betrifft unsere Praxis, wie wir Gott dienen. Im zweiten Bereich geht es um die Kenntnis, um den Glauben, was wir glauben und wie wir glauben. Es geht um Kenntnis. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, sehr eindringlich, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Hui, wie soll das gehen bei 200 Leuten? 200 Leute, 200 Meinungen. Bei den Theologen sagt man ja, 3 Theologen, 5 Meinungen. Ich hätte eine Idee, wie das gelingen könnte, indem ihr einfach alle so denkt, wie ich denke. Alle meiner Meinung seid. Gut, der eine oder andere wird dann sagen, ich hätte eine bessere Idee. Alle sollten so denken wie ich. Ja, denn ich sehe es biblischer und korrekter und so, und dann sehen wir, es wird nicht gelingen. Es ist wie mit dem Stimmen von Klavieren. Stellen wir uns mal vor, da sind 200 Klaviere. Und jemand denkt, ich stimme die mal aufeinander ab. Er beginnt mit dem ersten Klavier und dann stimmt das zweite auf das erste, das dritte auf das zweite und so weiter. Es wird wohl nicht gelingen. Was muss er machen? Er muss eine Stimmgabel nehmen. Und dann mit dieser Stimmgabel stimmt er jedes einzelne Klavier auf diese Stimmgabel. Und genau so geht das auch in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass du so denkst wie ich oder ich wie du, sondern wir brauchen eine gemeinsame Mitte, eine gemeinsame Grundlage, eine gemeinsame Norm. Und diese letzte Autorität, das ist die Bibel. Die Einheit des Glaubens ist nur möglich, wenn wir uns gemeinsam unter dieses Wort stellen. Und nicht über dieses Wort. Übers Wort stellen, das nenne ich Bibelkritik. Und es gibt verschiedene Formen der Bibelkritik. Es gibt eine Form der Bibelkritik, das ist so die liberale Form. Da stellt man sich über die Bibel und sagt, ah, da in der Bibel ist nicht alles Gottes Wort. Die Bibel enthält Gottes Wort und jeder muss dann mit seinem Verstand herausfinden, was ist Gottes Wort und was nicht. Ich sage, da wird es nie Einheit geben. Das ist so die Bibabo-Variante, oder? Habe ich schon oft gesagt. Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten zum Herausreißen all der Stellen, die mir heute nicht mehr so passen. Gefällt mir nicht. Liberale Version. Aber ich habe herausgefunden, es gibt auch eine ganz fromme Variante der Bibelkritik. Das ist, wenn man immer schon ganz genau weiß, was die Bibel sagt. Wenn man wie ein theologisches System hat, und dann ist klar, dieser Vers muss das bedeuten und der muss auch das bedeuten. Und obwohl der das Gegenteil sagt, nein, Paulus meint das halt doch anders und so. Das ist auch bibelkritisch. Man stellt sich über die Bibel und man vergisst, dass Bibel und Auslegung nicht das Gleiche sind. Die Bibel ist Gottes Wort und unfehlbar. Aber meine Auslegung, oh, die ist nicht unfehlbar, bitte. Wir stellen uns gemeinsam unter Gottes Wort. Entscheidend ist, nicht ich habe die Wahrheit. Ich bin nicht die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und da wollen wir uns drunter stellen. Nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel kritisiert uns. Darf die Bibel dich kritisieren? Jemand sagte mal, jeder gesunde Christ sollte jährlich 5 falsche Meinungen revidieren. Ich schaffe es bei mir wahrscheinlich nicht, jedes Jahr 5. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht mehr genau gleich denke wie vor 10 Jahren. Ich habe die Bibel studiert, gemerkt, manches habe ich auch einfach geglaubt, weil man es mir gesagt hat. Ich habe gar nie nachgeprüft. Also unser Wachstum betrifft auch die Bibelkenntnis. Und meine Frage an dich ist, was tust du, dass du die Bibel besser kennenlernst? Darf ich mal wissen, müsst euch nicht outen, aber ihr dürft. Wer von euch hat die Bibel schon mal ganz durchgelesen? Also man darf auch bei gewissen Stellen schneller gewesen sein, so 3. Mose, Chronik und so. Jemand sagte mir nämlich, warum habe ich diese Frage gestellt? Kürzlich sagte mir jemand am Telefon, Matthias, in deiner Gemeinde kennt doch fast niemand die Bibel. Die lesen alle nur kleine Abschnitte und so. Du wärst überrascht. Zum Glück ist es nicht so. Danke. Ja, wir wollen die Bibel lesen, die Bibel kennen. Natürlich geht es nicht nur ums Wissen, es geht ums Tun. Aber was wir lesen, auch hören, sehen, das prägt uns, auch unser Tun. Ich meine, wenn du den ganzen Tag Netflix-Serien schaust, du wirst so denken und so leben. Wenn du den ganzen Tag Nachrichten hörst über all die Konflikte und Kriege in der Welt, du wirst so denken und so leben. Wenn du die ganze Zeit im YouTube bist und diesen Film und diesen und manche würden ihm sagen, Verschwörungstheorien schaust, du wirst sagen, nein, das ist das einzig Wahre. Ich habe das erkannt, die anderen nur noch nicht. Aber wenn du den ganzen Tag Videos schaust und Videos und Videos und Videos, das wird dich prägen. Ob es die Wahrheit ist oder nicht, ist zweitrangig. Es wird dich prägen. Wenn wir die Bibel lesen, dann prägt uns Gottes Wort. Jemand so in einem landwirtschaftlichen Umfeld machte mal den Vergleich, es ist wie mit einem Sack Kartoffel, der ist ganz dreckig und mit jedem Mal, wenn wir die Bibel lesen, ist es wie so, der Sack Kartoffel wird in dieses Wasser hineingelegt, Wasserbad des Wortes, wieder rausgenommen und so werden wir gewaschen, verändert durchs Wort Gottes. Gesunde Lehre führt dann zu gesundem geistlichen Leben, das sehen wir hier auch, es führt zu Wahrheit und Liebe. Gesunde Nachfolger von Jesus Christus haben beides. Wahrheit und Liebe. Manche Christen kämpfen verbittert für die Wahrheit. Da werden andere grundsätzlich verurteilt. Ich bin ja der einzige Gläubige noch, der es wirklich richtig sieht. Man muss sich trennen, spalten, abgrenzen von anderen. Wie viel Leid ist schon entstanden durch ein solch exklusives Verhalten? Bei anderen geht es nur um die Liebe. Alles Liebe, Gnade, Einheit. Einheit ist so wichtig. Aber nicht Einheit des Glaubens, sage ich mal unter uns, sondern Einheit irgendwo beim äußerst kleinsten Minimalkonsens, den man noch finden kann. Einheit auf Kosten der Wahrheit. Alles wird toleriert. Der Glaube beginnt sich zu vermischen und löst sich schließlich auf. Erwachsene Christen haben beides. Sie stehen voll in der Liebe zur Wahrheit. Beides. So wie Jesus. Wir werden ihm ähnlicher. Und er war voller Gnade und Wahrheit. Er hat genau beides. Dann sollen wir auch wachsen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also Jesus besser kennenlernen. Um ihn geht's. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist das Zentrum der Bibel. Jesus. Ihn erkennen. Jetzt, wer die Bibel schon ein bisschen besser kennt, weiß, Erkenntnis ist ein unglaublich starker Begriff in der Bibel. Ein Mann erkannte seine Frau. Das ist so tief. Jesus erkennen, den Sohn Gottes, geht ganz tief. Es geht um eine ganz tiefe Beziehung mit Jesus. Ihn erkennen, ihn anerkennen als Herrn, die in einer Beziehung leben und ihm ähnlicher werden. Und schließlich sollen wir wachsen zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Wir alle befinden uns in einer geistlichen Entwicklungsphase. Kannst du dir mal überlegen, wo stehst du im Glauben? Mancher, vielleicht ist jemand unter uns, der ist noch gar nicht geistlich geboren. Vielleicht ist jemand unter uns, der ist erst gerade ein Säugling. Jemand ist vielleicht ein Kind im Glauben. Andere sind schon Erwachsene im Glauben. Erster Johannesbrief wird das ein bisschen aufgeschrieben, so, diesen Wachstumsschritten. Wo stehst du? Vielleicht bist du geistlich noch gar nicht geboren, für dich ist alles ganz neu, du schnupperst hier in die Gemeinde hinein, bist vielleicht noch ganz kritisch. Das so ist, sage ich dir, herzlich willkommen, schön bist du da. Bei uns darf man auch sein, wenn man ganz kritisch ist. Ich wünsche mir, ein Ort zu sein, wo man auch die ganz, ganz kritischen, ehrlichen Fragen stellen darf. Und wir gemeinsam suchen, was die Wahrheit ist. Herzlich willkommen. Vielleicht ist bei dir die Zeugung schon gerade knapp geschehen und irgendwie innerlich ist Glaube schon entstanden, aber man sieht es noch nicht. Wunderbar. Herzlich willkommen. Eines aber musst du wissen, wenn du hier bei uns den Gottesdienst besuchst. Wir haben eine Agenda. Wir wünschen uns nämlich, dass du zum Glauben kommst. Dass du Jesus begegnest, dich ihm hingibst. Weil er das Beste ist, so sind wir überzeugt. Möglicherweise bist du bereits ein Säugling im Glauben. Du hast dich kürzlich bekehrt, eine Wiedergeburt erlebt. Und jetzt darfst du so die ersten Schritte gehen im Glauben. Und wer selber Kinder hatte, der weiß, am Anfang brauchen Säuglinge ganz, ganz, ganz viel Betreuung. Und man muss ihnen sagen oder erklären, also den Säuglingen muss man es noch geben, aber dann im geistlichen Sinn muss man ganz viel erklären. Worum geht es denn im christlichen Glauben? Das braucht viel Zeit der geistlichen Eltern. Wie eine geistliche Hebamme. Und dann wird jemand zu einem Kind im Glauben. Und da macht man dann selbst ganz viele Schritte und die Schritte werden größer und der Radius wird größer und man entdeckt selbst ganz vieles. Und ist so begierig nach der Nahrung, dass wenn ich das jeweils sehe, wow, Kinder im Glauben, die wollen geistlich wachsen. Das ist nie zu viel. Und dann wird man hoffentlich irgendwann erwachsener im Glauben. Da ist der Glaube gefestigt in Jesus. Neue Lehren lösen nicht gleich eine Identitätskrise aus. Ist gesund mit Jesus unterwegs, will geistlich reifen, liest gerne in der Bibel, spricht gerne mit Jesus im Alltag, vertieft den Glauben mit Glaubensgeschwistern und vor allem zeichnen sich geistliche Erwachsene dadurch aus, dass sie geistliche Eltern werden wollen. Sie wollen, dass auch wieder geistliche Säuglinge entstehen. Ich habe festgestellt, dass manche zwischen dem Kinder- und dem Erwachsenenstadium stecken bleiben, so im Teenageralter. Teenager sind ja manchmal ein bisschen rebellisch, stellen alles in Frage. Wollen noch nicht erwachsen sein, aber Kinder auch nicht mehr und vor allem haben sie Mühe mit den Eltern. Teenager, vielleicht ist das auch gerade so deine Phase. Stellst alles in Frage. Ist hin und her geworfen. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir nicht mehr unmündig sind, von jedem Wind einer Lehre uns bewegen und umhertreiben lassen. Das geschieht nämlich bei Kindern. Die lassen sich sehr schnell bewegen in ihren Meinungen. Meistens ist es so, dass die erste Autorität, die sie haben, die überzeugt sie. Unser Sohn kam vom Kindergarten nach Hause, hat mir erklärt, was er gelernt hat und ich habe ihm gesagt, aber das ist nicht so. Mama, Frau, sowieso hat sie so gesagt, Papi, du hast nicht recht. Ich hatte keine Chance, ihm das zu erklären, dass er wahrscheinlich seine Kindergärtnerin falsch verstanden hat. Was sie sagt, ist richtig. Kann auch bei theologischen Überzeugungen so sein. Manchmal wird gesagt, Biografie schlägt Theologie. Oh, das regt mich aber so auf, das so höre ich. Aber leider stimmt es sehr oft. Biografie schlägt Theologie. Da, wo ich herkomme, das hat mich sehr stark geprägt. Ah, komm, lasst uns unter das Wort Gottes uns stellen, dann können wir auch wachsen, prüfen. Überzeugungen anpassen, revidieren. Und wenn wir dann so gesund im Glauben stehen, dann können Irrlehren kommen. Die wollen uns verführen. Es kommt eine nächste Welle. Und wir sind hin und her geworfen. Aber wenn wir geistlich gesund sind, dann wird uns das nicht verführen können. Oder man muss nicht alle Irrlehren kennen, um sie zu erkennen. Man muss nur das Original kennen. Wie mit dem Falschgeld. Ich muss nicht jede Blüte kennen, um sie zu erkennen. Ich muss nur das Original kennen. Dann erkenne ich auch das Falschgeld. Ich brauche nicht jede Irrlehre zu kennen, die es weltweit gibt. Wichtig ist, dass ich die wahre Lehre kenne, die Bibel. Dann gibt es noch etwas, wo ich gemerkt habe, da sind Menschen manchmal sehr, sehr stark hin und her geworfen. Es ist, wenn sie schwierige Erlebnisse machen im Leben, die irgendwie nicht so ganz übereinpassen mit dem, was man über Gott geglaubt hat. Vielleicht bekommt jemand eine Krankheitsdiagnose, Oder jemand anderes wird ganz, ganz stark kritisiert in einem Bereich, den man wie zur Identität gemacht hat. Und wird verletzt, enttäuscht. Und dann merkt man, es ist wie so ein Sturm im Leben, ein Wind, der so richtig heftig ist. Und man wird hin und her geworfen. Geistlich reife Menschen, bei denen kommt es auch ab und zu. Die sind auch hin und her geworfen. Aber sie verlieren nicht den Boden unter ihren Füßen, weil sie fest verwurzelt sind. Das ist geistliche Reife. Und ich glaube, das will Gott von uns, mit uns. Dass wir ganz tief verwurzelt sind in ihm, in seinem Wort, dass egal was um uns herum passiert, wir fest in ihm stehen. Denn Christus ist unser fester Grund im Leben und im Sterben. So träumen wir als Gemeinde davon, dass in unserer Region Menschen zum Glauben kommen und dann wachsen im Glauben. Und wir wünschen uns und sehen unseren Auftrag darin, dass jeder seinen Platz findet zum Werk des Dienstes. Dass jeder wächst in der gesunden Lehre. Darin sehen wir unseren Auftrag. Eine gesunde Lehre, die sich in einer gesunden Praxis zeigt. In herzlicher, leidenschaftlicher, großzügiger und treuer Nachfolge. Und wir wünschen uns, dass jeder geistlich erwachsen wird. Ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Erstens, wenn du ehrlich bist, wo bist du so im geistlichen Wachstumsprozess? Und die zweite Frage, trägst du dazu bei, dass andere geistlich wachsen? Gebete. Jesus, vielen Dank für diesen Text, den wir da haben dürfen. Und das ist wirklich mein großer Wunsch für unsere Gemeinde, dass wir wachsen im Glauben, dass wir dir, Jesus, ähnlicher werden und dass jeder von dir den Platz zugewiesen bekommt und den auch einnehmen kann. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir geistlich gesund sein dürfen. Gesunder Lehre, die sich in wunderbarer Praxis zeigt. Jesus, schenke du Wachstum, wir können das nicht tun. Es geschieht durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen das erleben. Amen.